Die geschäftsführende Bundesinnenministerin Faeser und der Präsident des Bundeskriminalamtes Münch stellen gerade in Berlin die polizeiliche Kriminalstatistik für das vergangene Jahr vor. 2024 wurden laut Faeser 5,8 Millionen Straftaten registriert. Das waren 1,7% weniger als 2023. Dieser Rückgang sei jedoch im Wesentlichen auf die Cannabis-Legalisierung zurückzuführen, so Faeser.
Das kann uns also nicht beruhigen, denn wenn wir uns vor allen Dingen die Zahlen zur Gewaltkriminalität ansehen, stellen wir einen weiteren Anstieg um 1,5% auf ca. 217.000 Fälle im vergangenen Jahr fest. Jeden Tag verzeichnet die Polizei rund 600 Gewaltdelikte.
Die geschäftsführende Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD. Berlins regierender Bürgermeister Wegner dringt darauf, die Ringbahnbrücke der A100 so schnell wie möglich neu zu bauen. 2 Jahre wären eine gute Zeit, auch wenn das eine ziemliche Belastung bedeute, sagte der CDU-Politiker im rbb24-Inforadio. Es müssten alle Möglichkeiten genutzt werden, um Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Es solle dann möglichst rund um die Uhr gebaut werden. Wegner begrüßte, dass der Bund gestern zugesagt hat, 150 Millionen Euro für eine neue Autobahnbrücke bereitzustellen. Gestern Abend hatten unter anderem Vertreter des Senats, des Bundesverkehrsministeriums und der Autobahn GmbH über das weitere Vorgehen beraten. US-Präsident Trump will seine Zollpolitik weiter verschärfen und heute neue Zölle bekannt geben. Es wird damit gerechnet, dass die USA die Abgaben überall dort anheben werden, wo sie derzeit weniger verlangen als ihre Handelspartner. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen rechnet unter anderem mit Sonderzöllen auf die Einfuhr von Halbleitern, Pharmazeutika und Holz. Morgen treten in den USA außerdem pauschale Aufschläge auf Autoimporte in Kraft. Die IG Metall-Vorsitzende Benner sagte im rbb24-Inforadio, man sei in Deutschland stark abhängig von der Autoindustrie. Um die Auswirkungen zu begrenzen, seien Verhandlungen auf europäischer Ebene wichtig. Außerdem müsse die Autoproduktion in Europa samt Zulieferern unterstützt werden. Die deutsche Wirtschaft kritisiert die bisherigen Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen von Union und SPD. Künftige Regierungspartner hätten den Ernst der Lage nicht erkannt, heißt es in einer Erklärung von rund 100 Verbänden. Sie fordern unter anderem mehr Anstrengungen, um Unternehmungen für Bürokratie und Steuern zu entlasten. Außerdem müssten Sozialabgaben und Energiekosten gesenkt werden. Unterzeichnet ist die Erklärung unter anderem vom Handwerksverband sowie der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Die Koalitionsverhandlungen von Union und SPD gehen heute in großer Runde weiter. 10.03 Uhr der rbb24-Inforadio-Verkehrsservice. Vorsicht auf der A2 Magdeburg Richtung Berlin zwischen Netzen und Lenin. Reifenteile auf der Fahrbahn. In einem der größten Milchviehbetriebe Brandenburgs sollen wiederholt Kühe gequält worden sein. Entsprechendes Videomaterial liegt der Redaktion rbb24-Recherche und Tierrechtsorganisationen Aninova vor. Die Tierschützer haben inzwischen Anzeige erstattet. Sophie Goldau, rbb24.
Das Unternehmen in Menkin in der Uckermark gehört mit seinen fast 1000 Kühen zu den größten Milchviehbetrieben Brandenburgs. Auf Videos ist zu sehen, wie wiederholt kranke und lahme Tiere mit Stöcken geschlagen oder Kälber durch Futtergitter geworfen werden. Das zuständige Veterinäramt teilte dem RBB jetzt mit, man sei schockiert von den Aufnahmen und prüfe wegen möglicher Straftaten. Auch werde man die Staatsanwaltschaft Neuruppin einschalten. Der Hofbetreiber weist eine persönliche Verantwortung zurück und sagt, er sei selber schockiert.
In Berlin beginnt heute der 3. globale Gipfel für die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Erwartet werden mehr als 4.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus rund 100 Ländern. Zur Eröffnung sprechen unter anderem Bundeskanzler Scholz, der jordanische König Abdullah und die stellvertretende UNO-Generalsekretärin Mohammed. Erklärtes Ziel der zweitägigen Konferenz ist es, konkrete Schritte zu vereinbaren, um die UNO-Behindertenrechtskonvention umzusetzen. Darüber beraten in Berlin Abgesandte aus Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und internationalen Organisationen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute erst grau oder trüb, später meist sonnig und trocken, maximal 18 Grad. Aktuell in Berlin-Kreuzberg 4 Grad, in Adlershof 3, in Cottbus 5, in Bestensee 2 Grad. Morgen überwiegend sonnig mit wenigen Wolken, 19 bis 20 Grad. Die Zeit 10.05 Uhr.
Radio 3. Klassik bis 2. Mit Caroline Pierich.
Und auch von mir einen schönen guten Morgen. Thank you. Gestartet sind wir in den Vormittag mit den Sonatori della Gioiosa Musica mit einem Capriccio über 7 Noten von Maurizio Cazzati. Radio 3 ist hier. Was haben wir sonst für Sie vorbereitet? Bis 13.30 Uhr, bis 13:30 haben wir handverlesene klassische Musik für Sie. Radio 3-Kritiker Kailos Kaiser, der hat sich eine neue Aufnahme mit dem Tenor Johannes Tetelmann angehört. Er schätzt ihn sehr, hat er mir verraten. Und da finde ich es doch immer wieder spannend zu hören, wie Tetelmann für meinen Kollegen in Puccinis Tosca klingt. Denn ein berühmter Tenor in einer berühmten Rolle, ja, da kann man doch einiges erwarten. Gegen 12.10 Uhr wird seine Rezension zu hören sein. Und dann folgt noch ein Klassiker in unserer Lesung. Rainer Maria Rilke ist dran, sein Roman Malte Lauritz Brigge. Und das hier ist jetzt der Pianist Christian Zimmermann auf Radio 3. Er spielt Chopin. Das ist der dritte Satz aus dem Klavierkonzert Nummer 2 von Chopin.
Thank you.
Christian Zimmermann zusammen mit dem Polish Festival Orchestra waren das. Und wir haben den dritten Satz aus Chopins zweitem Klavierkonzert gehört, das in F-Moll. Jetzt habe ich was aus einem echten Archivschatz für Sie. Ein Archivschatz, der gerade veröffentlicht worden ist. Auf 24 CDs gibt es jetzt alle Live-Aufnahmen der Berliner Philharmoniker aus den Jahren 1953 bis 1969 mit Herbert von Karajan. Das sind zum Teil unveröffentlichte Aufnahmen, die damals der Sender Freies Berlin und der RIAS gemacht haben. Und Karajans Ansprüche an die Aufnahmen, auch in technischer Hinsicht, waren immer enorm. Er war ein wichtiger Impulsgeber für die Weiterentwicklung der Technik. Und jetzt können wir hier eine Aufnahme aus dem Jahr 1968 hören. Brahms, der vierte Satz aus einer Sinfonie Nummer 2.
Thank you.
Aufnahme aus dem Jahr 1968 aus der Philharmonie in Berlin. Herbert von Karajan hat die Berliner Philharmoniker dirigiert. Das war der vierte Satz aus der Sinfonie Nummer 2 in D-Dur von Johannes Brahms und gerade seine ganze Edition mit allen Aufnahmen der Berliner Philharmoniker mit Karajan erschien. 24. 10.30 Uhr ist jetzt 10:30.
Radio 3. Kultur kompakt.
Mit Anne Spohr. Hallo.
Hallo.
Du sprichst jetzt gleich am Anfang ein, dessen Namen wohl jeder kennen mag, Giacomo Casanova. Das ist ja auch ein Synonym für Verführung, Casanova. Aber man denkt auch an Schürzenjäger oder Frauenheld und ja.
Casanova, ihr seid der berühmt-berüchtigste Frauenheld mit dem längsten Register an Eroberungen.
Ja, genau.
Ja, und sein Name ist auch zum geflügelten Wort geworden. Man denke da an Vorstadt-Casanova oder Westentaschen-Casanova. Heute, vor 300 Jahren, ist Giacomo Casanova war in Venedig geboren, im Jahr 1725. Und es ist unfassbar, was dieser Mann alles war. Also nämlich nicht nur Schürzenjäger, sondern auch promovierter Jurist, Schriftsteller, Bibliothekar, Dichter, Philosoph, Übersetzer, Chemiker, Alchemist, Mathematiker, Historiker, Diplomat, Glücksspieler, Geheimagent, Freimaurer und Abenteurer. Wahnsinn! Und bekannt wurde er natürlich vor allem durch die Schilderungen vieler Liebschaften. Er ist aber auch mal aus dem Staatsgefängnis in Venedig ausgebrochen. Da wurde er 1755 ohne Begründung 15 Monate lang festgehalten. Und seine Flucht hat allerdings dazu geführt, dass er Venedig lange Zeit fernbleiben musste. Casanova soll mit insgesamt mehr als 100 Frauen und Mädchen im Bett gewesen sein, darunter auch Nonnen. Der Venezier Carlo Parodi hat vor 7 Jahren in Venedig ein Casanova-Museum gegründet. Da könnte man ja auch mal hingehen. Und der will Casanova nicht als sexsüchtigen Schwerenöter sehen.
Es ging nicht nur darum, und er war ganz sicher niemand, der Frauen ausgenutzt hat, sondern er hat sie wirklich geliebt. Das zeigen auch die vielen Briefe, die er und diese vielen Frauen sich geschrieben haben. Es war wirklich Liebe und nicht nur Sex und Schluss.
Wer sich Casanova nähern möchte, dem sei sein Werk Geschichte meines Lebens ans Herz gelegt, am besten in der Übersetzung von Heinz von Sauter oder heute Abend Arte anschalten, denn da läuft um 21.45 Uhr der Film Casanova mehr als ein Don Juan.
Und ich habe aber noch einen Tipp, den würde ich da anfügen.
Ja.
Unser Kollege Kallius Kaiser hat gestern in Meine Musik eine Sondersendung zu Casanova gemacht, wie er es ausgedrückt hat. Eine Sondersendung zu Casanova in postliberalen
Zeiten.
Genau.
Das stimmt auch.
Seit gestern gibt es einen neuen Bundesverband, den für Industriekultur in Deutschland nämlich.
Passend dazu hat die Gründung gestern in Dortmund stattgefunden, im Ruhrgebiet. Klar, da gibt es ja sehr viel Industriekultur. Natürlich gehören dazu auch alle deutschen UNESCO-Industrie-Erbestätten, wie zum Beispiel die Völklinger Hütte im Saarland. Die gehören zum Bundesverband und es ist ja so, dass frühere Zechen oder Abbaugebiete oder Industrieanlagen heute gerne quasi umfunktioniert werden genutzt als Ausflugsziele oder auch als Raum für Kunst, Kultur und Festivals. Und der neue Bundesverband hat auch schon gleich bekannt gegeben, dass die gesellschaftliche Relevanz von Industriekultur bundesweit am Wachsen sei.
Und Anne Spohr führt uns jetzt mit ihrem Tipp in den Berliner Dom. Da geht es um Johann Sebastian Bach.
Da läuft derzeit die Sonderausstellung Die Berliner Bach-Familie des Bachhauses Eisenach. Und die Ausstellung widmet sich den 3 Berlin-Besuchen von Johann Sebastian Bach und außerdem den Mitgliedern seiner Familie, also denen, die in Berlin gewirkt haben. Also die Ausstellung ist ja in der Taufkirche des Doms angesiedelt und da kann man jetzt unter anderem Zeichnungen von Bachs Enkel Johann Sebastian Bach dem Jüngeren sehen. Der war Maler, der ist in Berlin aufgewachsen, hat in Potsdam studiert oder zum Beispiel ist auch ein Schulheft von Wilhelm Friedemann Bach aus dem Jahr 1725 mit Kritzeleien von Wilhelm Friedemann ausgestellt und man sieht auch die in Berlin verlegte Klavierschule von Karl Philipp Emanuel Bach. An 7 Hörstationen kann man Musik aus der Bach-Familie hören. Es gibt auch einen Trickfilm, der Potsdamer Buchstabenschubser, der erläutert, dass Bachs brandenburgische Konzerte aus dem Jahr 1721 wahrscheinlich sogar eine verkappte Bewerbung als verkappte Bewerbung nach Berlin gemeint waren, jedoch ohne Erfolg, weshalb sich Johann Sebastian Bach dann später nach Leipzig beworben hatte. Also äußerst spannend, wer sich der Bach-Familie nähern möchte, kann einfach in den Berliner Dom gehen. Montags bis freitags 9 bis 18 Uhr ist geöffnet. Letzter Einlass 17 Uhr. Und die Ausstellung dort ist noch bis zum 23. April zu sehen.
Kultur kompakt. Auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB. Die ARD wird 75.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen.
Berliner aus dem Ost- und Westteil der Stadt erklettern die Mauer.
Neuartiges Coronavirus.
Unser öffentlich-rechtliches Programm berichtet unabhängig, informiert und erzählt. Aus der Gesellschaft, für die Gesellschaft, für alle.
Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder.
Tja, hier spricht keiner mit der Frosch und ich gebe jetzt zurück zur ganz normalen Schuh. Schau!
Den 75. feiern wir nun gemeinsam mit einer Jubiläumsaktionswoche. Wir von Radio 3 steuern unser Kultur-Know-how bei. Und wir senden Hörenswertes aus allen Sendeanstalten bundesweit.
Sensationell!
75 Jahre ARD. Die Jubiläumsaktionswoche vom 31. März bis zum 5. April. Radio 3, wie es euch gefällt.
Thank you.
Hier, wir haben das Allegro aus einem Edo-Konzert von Georg Philipp Telemann gehört mit Annegret Seidel, die Bellarte. Dirigiert hat Bellarte Salzburg. Heute geht es in unserem musikalischen Kalenderblatt um ein traditionsreiches Orchester aus den USA. New York war Mitte des 19. Jahrhunderts auf dem Weg zur Weltstadt und hatte 400.000 Einwohner. Und jede Weltstadt braucht ein Orchester. Christian Schuler.
2. April 1842. Die New Yorker Philharmoniker werden gegründet. New York war auf dem Weg zur Weltstadt. Innerhalb von 100 Jahren war die Stadt von 11.000 auf 400.000 Einwohner gewachsen. Noch 20 Jahre sollte es dauern bis zur Million. Eine Metropole braucht ein Spitzenorchester, dachte der Geiger Urely Corelli Hill. Er stammte aus einer Musikerfamilie. Sein Großvater hatte mitgeholfen, Amerikas Unabhängigkeit herbeizupfeifen. Er war Militärpfeifer in der Revolutionsarmee gewesen. Hills Vater war Musiker im Zivilstand und der Sohn dirigierte das New Yorker Orchester der Gesellschaft für geistliche Musik. Es spielte aber nicht das, was Hill spielen wollte. Und so ging er zunächst einmal dorthin, wo seiner Ansicht nach wirklich die Musik spielte, nach Mitteleuropa. Er studierte beim damals international renommiertesten deutschen Komponisten, bei Louis Spohr, der ein großer Förderer der Musik und Gründer von musikalischen Gesellschaften war. Nach 2 Jahren kehrte Hill nach New York zurück und wusste jetzt, was er wollte. Er scharte Gleichgesinnte um sich und berief für den 2. April 1842 eine Versammlung ein, die die New York Philharmonic Society ins Leben rief und ihn, Hill, zu ihrem ersten Vorsitzenden wählte. Das Gründungskonzert fand ein Dreivierteljahr später statt und zeigt, welcher Tradition sich Hill verpflichtet sah. Beethovens 5. Sinfonie stand unter anderem auf dem Programm. Hill träumte davon, die von ihm hochverehrten Deutschen Spohr und Mendelssohn einmal am Pult seines Orchesters zu sehen und lud sie nach New York ein. Doch beide sagten ab. Eine Schiffsüberfahrt von Hamburg nach New York dauerte damals etwa 40 Tage. Gut 50 Jahre später wurde dann doch noch einer der großen europäischen Symphoniker Dirigent dieses ältesten US-amerikanischen Orchesters, Gustav Mahler, der im Februar 1911 am Pult dieser New Yorker Philharmoniker sein letztes Konzert dirigierte.
Ja, die New Yorker Philharmoniker. Christian Schuler hat von ihnen erzählt, von ihrer Gründung. Und mehr musikalische Kalenderblätter finden Sie über unsere Internetseite radio3.de. 11 vorbei ist's. Antonín Dvořák konnte einfach jede Form, auch Klavierquintett. Das war aus seinem zweiten Klavierquintett, das Allegro Ma Non Tanto mit dem Pianisten Menachem Pressler und dem Quartier Eben. Und das ist ein Galopp von Stravinsky.
Sie ist der absolute Publikumsliebling, hat den Tschaikowski-Preis und den Bernstein Award. Ihr Spiel von fast überwältigender Aufrichtigkeit, so die Musikkritik. Sie können sie jetzt erleben, die junge Cellistin Anastasia Kobiekina mit einem der schönsten Themen für Cello überhaupt, im Cellokonzert von Robert Schumann. Auch auf dem Programm Franz Schuberts C-Dur-Sinfonie, die Große, ein Werk, das Schumann liebte. Anna Skrileva dirigiert das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt. Anastasia Kobiekina spielt auf ihrem Stradivari-Cello. Am Freitag in Frankfurt-Oder in der Konzerthalle Karl Philipp Emanuel Bach. Radio 3, wie es euch gefällt.
11 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Die Polizei hat im vergangenen Jahr mehr Gewalttaten erfasst als im Jahr davor. Die Zahl der Fälle ist laut polizeilicher Kriminalstatistik um 1,5% gestiegen. Damit haben die erfassten Gewalttaten einen neuen Höchststand seit dem Jahr 2010 erreicht. Gut 217.000 Fälle. Aus dem Hauptstadtstudio Oliver Neuroth.
Auffällig, die Zahl der tatverdächtigen Kinder ist gestiegen um 11%. Der Chef des Bundeskriminalamts Münch spricht von einer besorgniserregenden Entwicklung. Auch haben die Behörden mehr ausländische Tatverdächtige bei Gewalttaten erfasst, ein Plus von 7,5%. Die Macher der Statistik weisen aber darauf hin, dass auch der Anteil an Ausländern in der Bevölkerung gewachsen ist. Bundesinnenministerin Faeser kündigt an, Null Toleranz bei Gewaltdelikten. Wer sich als Ausländer nicht an die Regeln halte, müsse gehen. Ebenfalls gestiegen ist die Zahl der registrierten Sexualstraftaten um 9,3%. Die Innenministerin hält es für möglich, dass Frauen inzwischen häufiger Anzeige erstatten, daher mehr Fälle erfasst werden.
Berlins regierender Bürgermeister Wegner dringt darauf, die Ringbahnbrücke der A100 so schnell wie möglich neu zu bauen. 2 Jahre wären eine gute Zeit, auch wenn das eine ziemliche Belastung bedeute, sagte der CDU-Politiker im rbb24-Inforadio. Es müssten alle Möglichkeiten genutzt werden, um Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Es solle dann möglichst rund um die Uhr gebaut werden. Wegner begrüßte, dass der Bund gestern zugesagt hat, 150 Millionen Euro für eine neue Autobahnbrücke bereitzustellen. Gestern Abend hatten unter anderem Vertreter des Senats, des Bundesverkehrsministeriums und der Autobahn GmbH über das weitere Vorgehen beraten. US-Präsident Trump will heute Abend in Washington neue Zölle bekannt geben. Es wird damit gerechnet, dass die USA die Abgaben überall dort anheben werden, wo sie derzeit weniger verlangen als ihre Handelspartner. Außerdem werden morgen die pauschalen 25% Zoll auf alle Autoimporte in Kraft treten. Die IG Metall befürchtet, dass die deutsche Automobilindustrie davon schwer getroffen wird. Die Vorsitzende der Gewerkschaft Benner betonte im RBB 24 Inforadio die Bedeutung des US-Marktes für die Branche.
In Deutschland werden knapp 450.000 Autos gefertigt im 2024, die dann in den USA zugelassen werden. Das heißt, da muss es jetzt schon